Ja, erstmal einen herzlichen schönen guten Morgen. Ich habe herzliche Grüße mitgebracht von den Geschwistern der christlichen Gemeinde am Inselweg in Augustdorf. Die treffen sich jetzt heute Morgen auch ohne uns bei schönem Sonnenschein. Da sind wir nicht verwöhnt mit den Lippe, also ist eher so wie Südengland bei uns. Und freuen uns, dass die Sonne scheint. Ich nehme auch herzliche Grüße wieder mit. Ja, der Titel, der ist schon ein bisschen mit einer Prise Humor. Ihr merkt, es geht heute nicht nur um Männer. Also Vaterschaft als Mutter aller Beziehungen. Und mich beschäftigt das einerseits beruflich. Ich habe viel mit Teenagern zu tun. Ne? Das ist ja mein Hauptjob, Kakteenpflege. Also Arbeit mit Teenagern. Und das, was wir schon merken, so im Laufe der letzten Jahre, ist, dass die Zahl der Jungen, die verhaltensauffällig sind, zunimmt. Also Jungen, die Probleme mit ihrer Emotionsregulation haben. Und fast immer setzen wir uns dann auseinander, auch mit dem Elternhaus, mit den Eltern. Und da kommt das Thema Vaterschaft immer wieder zur Sprache. Und ich hoffe, dass ich heute nicht plakativ werde oder irgendwie primitiv oder irgendwie zu einfach, ja, weil wir keine komplexen Probleme nicht einfach beantworten, sondern dass wir so einen kleinen Einblick bekommen, dass das ein Thema ist, das die Bibel auch hat. Und dass die Probleme, die Gott eigentlich in der Bibel anspricht, dieselben sind, die wir heute auch haben. Hat sich nichts geändert. Der Mensch ist der gleiche geblieben. Die Technik hat sich weiterentwickelt, aber wir Menschen sind dieselben. Und deswegen haben wir Menschen uns nicht entwickelt. Ja, das wird oft missverstanden. Wir haben nur die Technik weiterentwickelt. Wir Menschen haben uns überhaupt nicht verändert. Wir sind dieselben Leute zu Abrahams Zeiten wie heute. Da hat sich nichts getan, aber die Technik hat sich getan. Und deswegen ist das, was die Bibel uns über den Menschen sagt, einfach top aktuell. Es ist gültig und können dort reinschauen und deswegen ist das valide. Ein Text aus dem Propheten Jeremia. Ich war entschlossen, steht dort, dir die Ehrenstellung eines Sohnes zu geben, dazu ein wunderschönes Land, den herrlichsten Besitz, den die Völker nur kennen. Ich dachte, ihr würdet mich nun Vater nennen, noch nie und euch nie wieder abwenden von mir. Ich dachte, ihr würdet mich Vater nennen. Wir merken etwas von der Sehnsucht Gottes, auf ein anderes Level zu kommen, was Beziehung betrifft. Ja? Und tatsächlich finden wir den Vaterbegriff relativ selten im Alten Testament, 15 Mal. Im Neuen Testament sind 250 Mal. Wir merken, dass das ein anderes Verständnis ist, denn es gibt ja über 80 Namen Gottes in der Bibel. Aber wenn wir uns damit mal beschäftigen im Neuen Testament, stellen wir fest, dass der Herr Jesus von dem Vater redet. Kommen wir gleich nochmal einen Moment zu. Und das ist auch schon ein Stück weit, wir müssen also diesen Vaterbegriff füllen. Was meint das überhaupt? Ist das der biologische Erzeuger? Darf da jeder assoziieren, was er möchte? Ja? Merken wir, wird dann auch ziemlich vielfältig, je nachdem, wie jemand das erlebt hat. Versuche ich gleich nochmal ein bisschen aufzuzeigen. Das ist mein Neffe, der Elias. Der hat einen Papa, der ist Maschinenbauingenieur und der schraubt leidenschaftlich gerne an Autos. Und was macht der Kleine? Papa geht in die Werkstatt, Sohnemann hinterher, nimmt sich den Schraubenschlüssel, ne? Da ging es ums Reifenwechseln. Und der Elias macht das halt auch, ne? Wie der Papa das macht. Und das ist was ganz Typisches, dass Jungen in irgendeiner Weise die Väter kopieren. Und zwar nicht nur intellektuell von ihren Zielen, sondern von den Verhaltensmustern. Ja? Gott hat den Menschen so geschaffen, und das ist nicht nur beim Menschen so, das ist auch bei Tieren so, dass sie das Verhalten der Großen einfach adaptieren, unreflektiert. Die übernehmen das einfach. Und das ist ein sehr umfassendes sich aneignen, ja? Also die Dynamik von Beziehungen, die Art, wie man denkt, der Umgang mit Konflikten, alles das hat am Ende damit zu tun, wie Kinder Eltern wahrnehmen und übernehmen das für sich. Ich habe, weil man das ja heute so macht, ne, ChatGPT gefragt. ChatGPT, welche Folgen hat es eigentlich für Kinder, wenn Väter abwesend sind? Und da hat er gesagt, eine KI, die Abwesenheit des Vaters kann für Kinder schwerwiegende psychische und psychosomatische Folgen haben. Kinder, die von ihrem Vater verlassen wurden, fällt es viel schwerer, sich an die Welt und die Realität anzupassen. Sie entwickeln vielfach Ängste vor tiefen Bindungen. Mädchen sind in vielen Fällen Männern gegenüber misstrauisch oder zu vertrauenswürdig. Sie versuchen, die Abwesenheit des Vaters mit diesem Verhaltensmuster zu kompensieren. Und wenn der Vater als Identifikationsfigur fehlt, fällt es vor allem den Jungen das Finden der eigenen Geschlechtsrolle schwer. Die Signatur eines fehlenden Vaters ist die zerbrechliche männliche Identität seines Sohnes. Das fand ich ziemlich stark, ja, für eine KI. Und trifft ungefähr die Richtung, mit der wir es auch so zu tun haben, wenn wir uns mit Kindern beschäftigen. Also der Vater ist zweifellos eine Schlüsselfigur im Leben eines Kindes, aber ich glaube, es geht hier um mehr als nur den Vater. Und da hat sich was gewandelt. Ich habe Familiensoziologie studiert, fand das ein sehr spannendes Fach. Und wenn man sich damit mal beschäftigt, wie eigentlich so das Vaterbild gewandelt hat, so im Laufe der letzten 120 Jahre, dann würde man so sagen, mit Beginn des 20. Jahrhunderts war der Vater der Ernährer, er war Autoritätsperson, ein Entscheider, ja, der Familie die Richtung vorgegeben hat. Er war eher streng, ne, hat auf Disziplin geachtet und Gefühle galten eigentlich als Zeichen von Schwäche. Wenn ihr mal euch Fotos anguckt aus der Zeit, dann stellt ihr fest, dass die nie lachen. Ja? Also Lachen verboten, das war damals beim Fotografieren, man zeigte keine Gefühle. Und die Familienstruktur, da war der Vater eben der Hauptverdiener, Mütter waren in der Regel zu Hause, für den Haushalt zuständig, haben sich um die Kinder gekümmert. Das ist das ganz typische Familienbild. Ich sag mal, in der westlich-christlichen Kultur muss man sagen, ich will das jetzt nicht übertragen auf die asiatischen Kulturen oder afrikanischen Kulturen, da stellt sich das ein bisschen anders dar. Ne? Wir sind auch nicht der Nabel der Welt. Ja, also nur weil das in Europa so lief, heißt das nicht, dass es überall so war. Aber ich gehe jetzt mal von meinem Kulturkreis aus, weil da habe ich so ein kleines bisschen Ahnung. Ja, deswegen versuchen wir das jetzt erstmal ein bisschen europäisch zu denken. Und dann hat sich das gewandelt, so mit den 60er, 80er Jahren kam ja die 68er Bewegung, die eine ganz starke Vaterabgrenzungsbewegung war. Man lehnte die unreflektierte Haltung der Väter auch zu den Vorkommnissen des Zweiten Weltkrieges ganz stark ab. Dieses nicht Dinge aufarbeiten, sich nicht dazu bekennen, das begann ja eigentlich auch Ende der 70er und 80er Jahren erst, dass wir uns in Deutschland mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus beschäftigt haben. Und die Jugend hat rebelliert gegen dieses Schweigen einer Generation. Und daraus entstanden ist diese antiautoritäre Bewegung, eine ganz starke Wunsch, sich zu emanzipieren. Auch die Emanzipationsbewegung hat da richtig Fahrt aufgenommen, die schon früher entstanden, aber ist da richtig in Fahrt gekommen. Und es war klar, der Papa muss sich mehr beteiligen emotional am Familienleben. Das war der Anspruch, der wuchs da, aber die Distanz war okay. Ja, also ein Vater, der sich raushielt, das war noch in Ordnung. Es ging immer noch um eine strenge Erziehung, aber das war nicht mehr so distanziert, wie das so am Anfang des Jahrhunderts war. Und dann hat sich das weitergewandelt, der dann eher moderne Vater, so um die Wende und dann bis in die 2000er Jahre rein. Da war klar, dass Frauen berufstätig sind, ist ganz normal, das war etabliert, dass man sich die Arbeit teilt und natürlich den Vater dadurch auch stärker in Familie einbinden muss. Ist ja klar, da wo die Mutter dann nicht da ist, muss der Vater einspringen. Also das wurde selbstverständlicher und die rein autoritäre Erziehung, die ging langsam zurück. Man verstand, man muss das mit der Mutter zusammen machen, also ein gemeinschaftliches Erziehen und gab dann auch staatliche Regelungen, wie zum Beispiel die Einführung der Elternzeit. Und dann später hat man das ja erweitert, dass es heute ganz normal ist für meine Kollegin, dass die zwei Elternvätermonate nehmen. Ja, also das kenne ich überhaupt nicht. Aber heute ist das ganz normal, wenn junge Väter Väter werden, dann nehmen die zwei Elternmonate und dann sind die halt nicht da. Und dann seht ihr, wie die Arbeit verteilt. Ich bin jetzt bei meiner Frau, meinem Kind. Kann man jetzt finden, wie man will. Ich finde es eigentlich cool, dass Väter sich die Zeit nehmen. Ist im Arbeitsleben dann immer eine kleine Herausforderung. Aber das wird gesellschaftlich gefördert. Und heute ist es völlig normal, dass man sagt, Väter und Mütter sind gleichberechtigt, auch in der Erziehung. Sie haben sich das auch irgendwie gleich aufzuteilen. Und die modernen Väter sind schon die liebevollen, präsenten, aktiven, involviert in Erziehung, gehen auch zum Elternsprechtag, wobei das immer noch fast überwiegend Mütter sind. Aber es sind erstaunlich viele Väter auch da. Homeoffice, ne, macht Teilkindererziehung möglich. Viele Väter sind zu Hause, die Mutter arbeitet. Man teilt sich das irgendwie geschickt auf. Auch Vaterschaftsurlaub. Das ist natürlich auch eine engere Bindung an die Kinder und hat natürlich die Schattenseite, dass diese neue Vaterrolle auch neuen Druck bedeutet, nicht nur beruflich erfolgreich zu sein, sondern jetzt auch privat. Also jetzt muss man auch als Vater liefern und als Ehemann und eben entsprechend verfügbar sein für die Familie. Und dann ist die Frage, was ist das eigentlich mit dem modernen Vater? Ist das nicht oft eher ein Albtraum als Sehnsucht? Die heutige Rollenerwartung ist ja unklar. Was soll der Mann eigentlich noch sein? Ja, ist er jetzt der Softie, der sich um die Kinder kümmert, der da ist, emotionale Nähe zulässt? Oder ist er der Avengers-Typ, ja, so dieser Iron Man, der Held, ja, der die Welt rettet, ne? Am besten beides, ja, so auf Knopfdruck. Es ist schwierig, Vorbilder zu finden, auch noch heile Ehen zu finden, wo überhaupt Partner zusammenbleiben. über dieselbe Hochzeit hinaus. Also auch Scheidung in christlichen Kreisen wird immer normaler. Ich arbeite an dem größten christlichen Schulträger in Deutschland, also evangelischen Schulträger. Wir haben 3600 Kinder, 1100 Mitarbeiter. Und wir merken, dass Scheidungen normaler werden. Ja, das passiert einfach. Und früher hat man da noch irgendwie arbeitsrechtlich versucht, was zu machen. Heute nimmt man das hin. Das ist einfach gar nicht aufzuhalten. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, dass Kinder irgendwie so in ihrem Unterbewussten lernen, naja, Beziehungen hast du auf Zeit und das ist gar nicht mehr auf Leben angelegt. Und das lässt auch Vorbilder schwinden. Ja, eine fehlende gesellschaftliche Anerkennung, obwohl man den Vater ja so hypt, kannst du mit Vaterschaft nichts werden, ne? Also damit angeben, werben vor Kollegen, sag ich bin toller Papa, das heißt keine gesellschaftliche Anerkennung. Das hast du vielleicht als Applaus zu Hause. Ja, dieser Perfektionsanspruch, merken wir, erschöpft auch, das werden wir heute Nachmittag nochmal uns anschauen, dass wir es mit einer zunehmend erschöpften Gesellschaft zu tun haben. Und was machen Männer dann? Sie suchen den Rückzug, ja, zum Beispiel ins Smartphone. Dann hängen die Jungs halt am Handy und finden ihren Rückzugsort, sie steigen aus, sie entziehen sich halt der Familie, sind dann weg. Manche flüchten sogar in geistliche Dienste, ja, dann ist man quasi nur für den Herrn unterwegs, aber eigentlich ist es auch eine Art Familienflucht, weil man diesen Stress zu Hause nicht möchte und man ist da ganz zufrieden mit, dass die Frau sich drum kümmert. Ja, jetzt stehen wir da, ja, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ja ein Problem. Ja, hier nur Probleme aufzeigen, das ist ja nicht so. Will ich heute auch nicht, ich hoffe, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Wenn wir mal in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, das Johannesevangelium hat im Schwerpunkt dieses Thema Vater. 20% aller Verse im ganzen Johannesevangelium beschäftigen sich mit dem Vater. Und obwohl Gott so viele Namen in der Bibel hat, ja, ich habe gesagt, über 80 Namen, die wir aufschreiben können, redet der Herr Jesus eigentlich immer vom Vater. Und offenbar geht es ihm um mehr als nur eine Beschreibung, wie Gott in bestimmten Situationen ist. Es geht um einen Beziehungsaspekt. Und wenn man sich mal die vier Kapitel in den Evangelien rausschaut, in der am häufigsten das Wort Vater vorkommt, dann stellt man fest, in Matthäus ist es Matthäus 6, ja, da geht es um den in Gerechtigkeit sorgenden Vater. Und im Markus-Evangelium gibt es kein Kapitel, wo das besonders häufig vorkommt. Da ist das nicht das Thema. Aber in Lukas zum Beispiel ist es der die Verbindung suchende Vater. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und im Johannes-Evangelium ist das ganz stark in diesen Kapiteln 13 bis 17, dass der Herr Jesus uns erklärt, wie das mit Gott funktioniert. Also wie ist Gott in seinem Wesen in dieser Dreieinheit. Und da lernen wir etwas darüber, dass der Vater den Sohn verherrlicht und der Sohn den Vater verherrlicht und der Heilige Geist dem Sohn und dem Vater dient. Und man sieht, dass das, was der Herr Jesus da bei der Fußwaschung getan hat, seinen Jüngern die Füße zu waschen, nicht nur eine Szene am letzten Abend vor seiner Kreuzigung ist, sondern dass er das Wesen Gottes beschreibt. Gott dient. Gott ist ein Diener. Und Gott dient sich in seiner Person. Und das zeigen diese letzten Reden des Herrn Jesus im Johannesevangelium. Und da spricht der Herr Jesus vom Vater. Und er sagt dort, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das ist eine unglaublich starke Aussage, die uns ein bisschen auch weiter begleiten soll. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Vaterbegriff kann ja sehr abstrakt sein und kulturell auch sehr unterschiedlich gefüllt. Aber der Herr Jesus macht das sehr konkret. Er sagt, ich lebe euch das vor, was Vater ist. Mein Papa hatte keinen Vater. Meine Mama hatte einen schlechten Vater. Und als die geheiratet haben, da konnte man nicht sagen, zwei Hälften ergeben ein Ganzes. Ja, so funktioniert das nicht. Das war höchstens ein Achtel und ein Sechstel, das da geheiratet hat. Aber sie haben tolle Elternschaft gelebt. Ich hatte tolle Eltern. Oder habt ihr immer noch, leben noch. Mein Papa und meine Mama konnten tolle Eltern sein. Und ich habe sie das mal gefragt. Papa, Mama, du hast so einen distanzierten, harten Vater gehabt. Meine Mama musste sich von ihrem Papa anhören. Du taugst halt nichts. Du kannst es nicht. Ja? Du bist so dumm, wie du es verstehst. Solche Aussagen hat mein Opa, meine Oma, meiner Mama gesagt. Und so ist dieses Mädchen aufgewachsen mit einem ganz tiefen Minderwertigkeitskomplex. Sie hat ein richtiges, ihre Frau sein nicht richtig annehmen können, weil dieser Vater sie so abgelehnt hat. Er hat sie nicht abgelehnt, aber er hat sie so schlecht behandelt. Und mein Papa hatte einfach keinen Papa. Der ist als uneheliches Kind in Thüringen aufgewachsen, in einem Dorf in Meiningen, im Landkreis Meiningen. Und er war ein uneheliches, geborenes Kind. Das war in einem evangelischen Dorf der 1950er Jahre ein Todesurteil. Ja, da ist jeder drüber hergefallen. Man spottet über den Bastard und miet den. Und als der dann in den Westen zog, seine Mama hat ihn verlassen, die ist dann abgehauen in den Westen. Er hat sie dann irgendwann nachgeholt, ein paar Jahre später. Und dann kommt er in ein Gymnasium in Mettmann. Und dann gehen die Eltern der Klasse zu der Schulleiterin und sagen, wir wollen nicht, dass unser Sohn, unsere Kinder mit einem Bastard unterrichtet werden. Und dann hat meine Oma ihn abgemeldet, vom Gymnasium in eine Realschule geschickt. Mit sowas wächst mein Papa auf. Also eigentlich kein Vaterbild, Ablehnung erfahren. Meine Mutter, auch ein ganz gespanntes Vaterbild. Wie kann auch so etwas eine Erziehung werden? Ja? Und ich muss sagen, meine Eltern haben in der Erziehung wahrscheinlich alles richtig gemacht. Unter den Umständen, die sie hatten. Und mein Papa hat das mal gesagt, weißt du, meine Vater waren die Bücher. Er hat viel gelesen, mein Vater waren die Bücher. Er hat versucht, das irgendwo anders herzubekommen und gesagt, wir haben einfach mit Mama die Bibel gelesen, haben geguckt, wie ist denn Gott als Vater? Weil das, was wir unter Vaterschaft verstehen, das taugt nichts. Das reicht nicht zum Leben. Und wir wollen Kinder erziehen, 6 Kinder haben sie. Wie können wir Kinder erziehen, indem wir uns an Gott, dem Vater, orientieren? Und sie haben sich mit dem Herrn Jesus beschäftigt. Und das war für sie keine Theologie, das war Alltagspraxis, weil sie wussten es nicht. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Meine Eltern haben das gelebt und deswegen bin ich dafür total dankbar, dass sie uns das vermittelt haben. Und wir wollen in diese Story gleich auch noch einsteigen, in diese Art, wie der Herr Jesus sich darstellt. Und ich will ein bisschen weitergehen, deswegen meine etwas ironische oder ein bisschen humoristische Einführung, dass der Vater, die Vaterschaft, die Mutter aller Beziehungen ist, weil Gott hat sich entschieden, Vaterschaft auf Vater und Mutter aufzuteilen. Seine Vaterschaft teilt sich auf den Vater und die Mutter. Wir sind als Elternschaft, sind wir Vaterschaft. Es kann ein Vater nicht Gott so widerspiegeln, wie Gott als Vater ist, auch wenn das derselbe Begriff ist. Das können nur Eltern. Es ist das Miteinander, es ist die Ergänzung, es ist das Team, es ist die Einheit, die einem Kind zeigt, wie Gott als Vater ist. Denn Gott sagt es von sich, dass er uns trägt, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Aber Paulus konnte auch sagen, dass er sie gepflegt hat, wie eine Mutter ihr stillendes Kind pflegt. Ja, Gott hat das beides in sich und er hat es aufgeteilt auf Vaterschaft und Mutterschaft. Das hat einfach mit der Erlösungsgeschichte zu tun, weil Gott wollte, dass der Mensch sich nach einem Erlöser sehnt, der die Versöhnung schafft unter den Geschlechtern. Der Geschlechterkampf ist kein Problem des Feminismus. Nein, der Geschlechterkampf ist durch die Sünde in die Welt gekommen, als Gott gesagt hat, nach ihm wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Gott hat die Geschlechter verflucht in einem Gegeneinander. Und er ist derjenige, der auch die Erlösung geschaffen hat. Wenn er in eine Beziehung kommt, dann kann das funktionieren. Aber es braucht den Erlöser. Und diese Erlösungsgeschichte ist in jeder Ehe, steckt in jeder Elternbeziehung drin. Und deswegen will Gott diese Einheit, die er in sich hat, auch in der Elternbeziehung. Und das Vaterunser spricht deswegen nicht nur die Männer an. Ja, es geht um Elternschaft, es geht um das Wesen Gottes, das ja uns Menschen dann auch übersteigt, unserer ganzen Fehlerhaftigkeit. Und da redet er von Autorität, ne? Dein Reich komme, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Natürlich ist der Vater in seinem Verständnis eine Autoritätsperson. Er ist aber kein jemand, der nicht aus der Distanz erzieht, sondern aus der Nähe. Und das ist Gottes Stärke. Er ist der, unser täglich Brot gibt uns heute. Ja, das ist übrigens von den 72 Wörtern im Vaterunser, geht es nur in 8 Wörtern um uns. Unser täglich Brot gib uns heute, im griechischen Text, nur 8 Wörter. Also 1:8 ist das Verhältnis, wo es um Gott geht und wo es um uns geht. Und in den Stellen, wo es noch um uns geht, um Sündenvergebung, da geht es eigentlich auch um ihn. Also wichtig ist, dass der Vater jemand ist, an dem wir uns orientieren, dem die Aufmerksamkeit gehört. Und daran wachsen Kinder gesund heran, an einem Vater, dem sie Aufmerksamkeit schenken und der ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Es geht um Vergebung, es geht um Beziehung, um Lebensweisheit in diesem Vaterunser, diesem 45-Sekunden-Gebet. Ne? Vielleicht strugglest du ein bisschen damit, dass du denkst, ich bin nicht so ein Beter. Das ist nicht schlimm. Als der Jesus gefragt wurde, wie sollen wir beten, er sagt, werd in 45 Sekunden fertig. Das ist nämlich das Vaterunser. Und das ist okay. Aber es geht da um das Wesentliche. Es geht nämlich um ihn. Und das, was er für uns sein möchte, diese Beziehung zu leben. Und das Buch der Sprüche ist ja so ein Handbuch zur Lebensweisheit. Da geht es im Kern 30 Kapitel lang darum, was der Papa dem Sohn sagt. Und im letzten Kapitel geht es darum, was die Mama dem Sohn sagt. Und da geht es um die wichtigste Frage, wie findest du die Frau fürs Leben? Und was sagt die Mama? Nimm eine wie mich. Ist toll, oder? Nimm eine wie mich. Und es ist schön, dass auch die Mütter den Sohn prägen, dass auch die Mütter die Töchter prägen. Ja, es gab mit dem Begriff des Sohnes geht es nicht immer nur um die Jungs, es geht um das Kind. Ja, und bei dem Vater geht es um Elternschaft, dass wir gemeinsam diese Beziehung pflegen. Was beeinflusst so unser Vaterbild? Ich habe das schon versucht in dieser Grafik darzustellen, so wie Gott als Vater ist, das ist ganz links dargestellt, und das so, wie wir ihn sehen als Vater, wie wir ihn sozusagen, wie wir das mit dem Begriff füllen. Denn der Begriff Vaterschaft ist ja sehr unterschiedlich. Ja, wir füllen den mit unterschiedlichen Vorstellungen. Da ist zum Beispiel die eigene Erziehung. Hat man zu Hause offen über Konflikte geredet oder nicht? Das übernimmt ein Kind. Und es wird, wenn es spätestens heiratet, feststellen, das kann ein Problem sein, wenn man ständig gestritten hat oder wenn man darüber gar nicht redete. Denn man mag da einen Partner heiraten, der das ganz anders erlebt hat, und jetzt fängt der eine an, ständig zu diskutieren und suggeriert das Gefühl, er würde streiten, dabei diskutiert er einfach nur gerne. Ne? Aber der Partner empfindet das als streiten wollen, ist gar nicht so gemeint. Muss man drüber reden. Manche haben über Probleme nie geredet, da war das kein Thema. Das sind Menschen, die haben Schwierigkeiten, überhaupt Probleme anzusprechen, sich in Konflikte hineinzubegeben und da auch drin zu bleiben und das auszuhalten. Es gibt Männer, die haben das nie erlebt, dass der Papa sie in den Arm genommen hat, dass er Nähe gesucht hat. Ja? Andere wiederum, die kennen das, für sie ist das normal, sie haben keine Hemmungen, zu Menschen Nähe aufzubauen. Das übernehmen Kinder unreflektiert für ihr Leben. Das sind Verhaltensmuster, die abgespult werden, wenn man fragt, wie erzieht man selbst, wie führt man Beziehungen. Dann denkt man darüber nicht nach, das wird einfach abgespult. Das sind in uns angelegte Automatismen, die wir einfach übernehmen aus der eigenen Erziehung. Und wenn das unreflektiert bleibt, dann kann das richtig schwierig werden. Aber wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, wie habe ich es erlebt, aber wie ist Gott, dann kann man daran heilen. Aber das muss man sehr bewusst tun. Ich erinnere mich an eine Männerfreizeit vor kurzem. Da habe ich über das Thema Vaterschaft gesprochen. Und dann sitze ich dort in einer Gruppe mit 12 Männern. Wir hatten so Gruppen gebildet, war eine relativ große Gruppe. Und wir reden über die Nähe des eigenen Vaters und wie Gott als Vater ist. Und dann sitzt dort ein 60-jähriger Mann und er weint. Und fließen die Tränen runter, er sagt, mein Papa hat mir nie gesagt, dass er mich lieb hat. Und wir reden über Versöhnung. Und in diesem 60-jährigen Mann wird klar, ich muss nach Hause gehen und mich mit meinem Vater versöhnen. Gläubiger Mann. Alle bekehrt, alle in der Gemeinde. Aber er hat eine Trauer um diese Vaterbeziehung. Er hat das nie überwunden, dass sein Vater ihm nicht nahe war. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt eine Sehnsucht in den Mädchen, in den Jungen, in den Männern und den Frauen nach einem zugewandten Vater. Und das können wir nicht kompensieren durch irgendwas. Die ist da und die ist stark. Und irgendwo bricht sich das destruktiv oder konstruktiv Bahn. Manche werden ganz starke Menschen, weil sie an einer sehr sicheren Elternbeziehung kommen. Manche sind in ihrem Leben sehr unsicher, weil sie das ganz anders erlebt haben. Und ich glaube, dass wir das Bedürfnis haben in unserer Zeit nach Heilung. Und der Kenneth Bailey hat ein schönes Buch geschrieben, der ganz andere Vater, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, er selbst hat viele Jahre im Nahen Osten gelebt und kennt diese arabischen Kulturen und er sagt, eigentlich ist das, was wir dort heute im Nahen Osten erleben, wie man dort in den Dörfern lebt, so wie 2000 Jahre zu Christi Zeit, also da hat sich gar nichts getan. Diese Kultur ist wie stehen geblieben, ja. Und wenn man heute in diesen arabischen Dörfern sitzt, im Libanon zum Beispiel oder im Nordirak, oder auch in Syrien, Südsyrien, dann erfindet man dort Stammeskulturen und Dorfkulturen, wie man die zur Zeit Jesu hatte. Und er hat dort viele Jahre gelebt und hat dann dieses Buch geschrieben, einfach um ein Verständnis zu bekommen, welchen Kontext eigentlich diese ja sehr, sehr bekannte Geschichte hat von diesem weggelaufenen und zurückgekehrten Sohn. Und in dieser Story, ich möchte uns diesen Text einfach lesen, vielleicht kennen wir den auch, aber vielleicht sitzt hier auch jemand, der hat den noch nicht so oft gelesen, dann will ich ihn einfach nochmal vorlesen. Aus dem Lukas-Evangelium, dem 15. Kapitel, geht es um diese Geschichte, die Jesus erzählt. Und ich lese das mal ab dem Vers 11, Lukas 15, Vers 11. Und Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt den Teil des Erbes haben, der mir zusteht. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter seine Söhne auf. Und wenige Tage später hatte der Jüngere seinen ganzen Anteil zu Geld gemacht und reiste in ein fernes Land. Und dort lebte er in Saus und Braus und vergeudete sein ganzes Vermögen. Und als er alles ausgegeben hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm schlecht. Da ging er zu einem Bürger jenes Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Gern hätte er seinen Hunger mit den Schoten für die Schweine gestillt. Aber er bekam nichts davon. Jetzt kam er zur Besinnung. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, sagte er sich, aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen und dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und der war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz und er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagt der Sohn, ich habe mich gegen den Himmel versündigt und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Und steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Und holt das Mastkalb und schlachtet es. Und wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und dann begannen sie zu feiern. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Und als er zurückkam, hörte er schon von weitem Musik und Reigentanz. Und er rief einen Diener herzu und erkundigte sich, was das sei. Dein Bruder ist zurückgekommen, sagte dieser. Und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig und wollte nicht hineingehen. Und sein Vater kam heraus und redete ihm zu, doch der hielt seinem Vater vor. So viele Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet und mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Aber mir hast du auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest ihm gleich das Mastkalb. Aber Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen. Dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren, ist nun wiedergefunden. Und es fällt auf, dass die Geschichte offen ist, oder? Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Manche der Geschichten, die Jesus erzählt hat, sind offen, weil es sind Fragen an uns. Es sind Fragen, die jedem Leser, die sich am Ende jedem Leser stellen. Wer bist du? Und diese Frage hat was mit Identität zu tun. Zu wem zählst du dich? Und die Frage werden wir am Ende auch nochmal beantwortet bekommen. Der Schlüsselvers ist wahrscheinlich dieser Vers, dass der noch von Weitem sah, von weit entfernt, ich lese ja aus der NEU von dem Karl-Heinz von Heiden, als der Vater ihn kommen sah und das bewegte sein Herz und der lief seinem Sohn entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Manche übersetzen noch zärtlich, aber er küsste ihn. Und wir wollen mal ein bisschen einsteigen, was der Kenneth Bailey sagt, wie das jetzt hier zustande gekommen ist. Was ist der Hintergrund dieser Geschichte, um ein bisschen kulturell auch dort einzusteigen. Der jüngere Sohn fordert das Erbe und das war erstmal nicht illegal. Das war nicht gegen das Gesetz. Aber in dem Moment, wo er das tut, sagt er eigentlich, Vater, stirb. Du bist für mich tot. Und in dem Moment, wo du tot bist, habe ich ja Anspruch aufs Erbe. Das hat man ja eigentlich erst, wenn der Vater tot ist. Das konnte man machen, aber das Symbol, der Gegenstand, die Botschaft war, mit dir bin ich fertig. Das reicht. Genug davon. Jetzt mache ich einen Schlussstrich. Du bist für mich tot. Man hätte jetzt Vater guten Rechtes sagen können, so what? Komm klar mit deinen Emotionen, mein Sohn. Aber ich werde doch jetzt nicht meinen Besitz verkaufen, damit du deinen Egoismus leben kannst. Jetzt schön mal deine Basis, ja? Komm mal klar. Das tut der Vater nicht. Er stellt den Sohn nicht zur Rede. Er stellt das auch nicht in Frage. Er tut, was der Sohn möchte. Er teilt sein Erbe auf. Was war das Erbe? Das Erbe waren Schafe. Das Erbe waren Häuser, Ländereien. Das war kein Bargeld. Der hatte nicht die Kohle auf der Bank. Das war sein Besitz, das war alles, was er hatte. Das Land zum Beispiel war sein Bargeld. Jetzt teilt er das auf. Wie macht man das mit einem Notar? Machte man damals auch. Man macht einen Vertrag. Man sagte, diese Quadratmeter gehören dir, die gehören dir, der Teil des Hauses gehört dir, der Menge der Schafe gehört dir. Man teilte den ganzen Besitz halt auf. Und dann war das notariell geteilt. Jetzt hatte der Sohn, was er wollte. Oder? Nein, nein. Es reichte ihm nicht, das nur zu haben. Er wollte es loswerden. Er wollte den Vater loswerden. Und er bringt die Familie in größte Not, als er jetzt anfängt, das Zeug zu verscherbeln. Und die Bibel sagt, dass er es schnell verkaufte. Wer von euch ein kaufmännisches Verständnis hat, weiß, was mit den Preisen passiert, wenn du eine Sache schnell loswerden musst. Dann kriegst du es halt nur verramscht. Weil Gläubige haben keine Zeit, einen Kredit aufzunehmen, sich Geld zu besorgen. Wenn du schnell loswerden willst, musst du heute auf Einnahmen verzichten. Das ist dem Kerl egal. Ich nehme, was ich kriegen kann, egal was übrig bleibt. Er verschleudert vor dem Vater das Erbe, das der seit Jahren und Jahrzehnten aufgebaut hatte, das vielleicht seit Jahrhunderten vererbt worden war von den Vorvätern. Und er haut das einfach so raus, so bei eBay-Kleinanzeigen weggehauen. Und der Vater steht daneben, er kriegt das mit, diese Missachtung, diese Respektlosigkeit, diese Bosheit, die dahinter steckt. Diese ständige Verachtung mit jedem Schaf, das wieder abgeholt wurde, mit jedem Stück Haus, in das jetzt Fremde einzogen, mit jedem Stück Land, das jetzt jemand anders besaß, war dem Vater klar, mein Sohn verachtet mich, er verachtet mich, er verachtet mich. Und der Junge verliert seine Identität. Wenn man damals, in der damaligen Zeit, irgendwo unterwegs war, dann sagte man, das ist der Mann aus Bethlehem. Das ist der Mann aus Nazareth. Und selbst Jesus nannte man so, das war der aus Nazareth. Er war der Nazarener. Da hatte man Heimatrecht. Man konnte immer dahin zurück, wo man gewohnt hatte, wo man herkam. Das war das Heimatdorf. Da war die Dorfgemeinschaft. Da durfte man immer wieder ankern. Das war normal. Aber jemand, der sein Erbe verschleuderte, verlor sein Heimatrecht. Da gab es dann nichts mehr, so dass man zurückkehren konnte. Seine ganze Identität löst sich dort auf. Und das macht auch was mit dem Volk, mit dem Dorf. Denn jemand, der auf diese Weise die Dorfgemeinschaft verachtete, von dem distanzierte man sich auch. Und da gibt es bis heute die Ketzaza-Zeremonie. Da kommt das Dorf und nimmt sich so einen Mann, so einen Sohn, und jeder von denen, von den Bewohnern, nimmt einen Tonkrug, und dann stellen sie sich vor diesen jungen Mann hin und zerschmeißen diesen Tonkrug auf den Boden. Und sag, so wie du deine Beziehung zu uns zerbrichst, so zerbrechen wir unsere Beziehung zu dir. Du darfst nie wiederkehren. Du bist für immer verbannt aus unserem Dorf. Du hast hier kein Recht mehr. Und dann wurde in so einer Ketzaza-Zeremonie diese Beziehung zerbrochen. Dann lag da der Scherbenhaufen, im wahrsten Sinne. Das ist dem Jungen völlig egal. Der nimmt seine Kohle und zieht ab. Der ältere Sohn schweigt. Wisst ihr, normalerweise ist das in arabischen Dörfern so, dass wenn es zwischen einem Kind und einem Vater einen Konflikt gibt, dann ist es die Aufgabe des ältesten Sohnes, hinzugehen und dieses Problem zu lösen. Es ist seine Aufgabe. Er ist der Versöhner. Er hat dafür zu sorgen, dass die Familie in ihrer Ehre unangetastet bleibt. Also vermittelt er. Dieser ältere Sohn steht daneben und dreht Däumchen und freut sich, dass der Kerl endlich weg ist. Wir lesen nichts von Bedauern und Trauer darum. Und dann passiert das, was die Bibel uns sagt, der Junge verwandelt sein Leben in ein gewaltiges Elend. Er investiert die Kohle nicht in ETFs oder Aktien oder irgendwie Bitcoins. Er haut das Zeug raus, einfach für die Party. Spaß haben, Spaß pur, Partys und Huren. Und dann merkt er irgendwann, er landet am totalen Nullpunkt. Ja, die Kohle ist weg. Es kommt noch eine Hungersnot dazu. Ja, alles nicht einkalkuliert. Und dann verfasst er einen gesichtswahrenden Plan. Wie kommt er jetzt zurück ins Dorf? Das ist ein Problem. Denn er hat kein Recht zurückzukehren. Das Dorf wird ihn nicht annehmen. Und er sagt sich, naja, als Sohn kann ich nicht zurück. Als Sohn bin ich verbrannt. Aber ich könnte es mal versuchen als Handwerker. Ja, Arbeitnehmer. Ich arbeite einfach. Und sagt sich, das wäre eine gute Idee. Ich kehre zurück und biete meinem Papa an oder biete den Leuten im Dorf an, ich könnte ja arbeiten für euch. Er denkt, das Geld wäre das Problem. Aber er versteht nicht, dass er das Herz des Vaters zerbrochen hat. Er hat nicht nur Geld verschwendet, er hat dem Vater das Herz gebrochen. Und wisst ihr, wir müssen verstehen, hier redet ja Jesus von sich. Er redet vom Vater. Da hat ihm das Kind das Herz gebrochen. Wie schrecklich ist das, wenn Kinder sowas tun. Und die Geschichte endet hier nicht. Gott sei Dank. Als der Junge zurückkehrt, da sieht der Vater ihn. Wie immer der das gemacht hat. Das ist mir ein großes Rätsel. Wie immer der das erkannt hat. Also ich erkenne so aus 40 Meter Entfernung manchen Schüler von hinten am Gang. Ja. Manche haben so einen typischen Gang, ne? Da würde man sagen, das kann man ungefähr erkennen. Aber wie er das hier erkannt aus großer Entfernung, dass das sein Sohn ist, keine Ahnung. Hat er so einen Watschelgang gehabt? Ich weiß es nicht. Irgendwie hat ein Papa einen Blick dafür. Der wusste, wie der Sohn läuft. Der hatte den beobachtet. Der wusste, wie der Gang seines Sohnes ist. Wenn man eine Frage an uns, weißt du eigentlich, wie deine Kinder gehen? Würdest du deine Kinder aus der Entfernung erkennen an ihrem Gang? Wisst ihr, was uns das sagt? Dass dieser Papa dieses Kind kannte. Er kannte sogar seinen Gang. Ist vielleicht eine Beiläufigkeit, aber für diesen Vater nicht. Und in diesem Moment nützt ihm das, dass er dieses Kind kennt. Denn von Weitem sieht er, dass das sein Sohn ist. Nicht irgendeiner. Das ist seiner. Das ist sein Junge. Und ich glaube, das ist nicht zu weit gedacht zu sagen, dass der Vater Ausschau gehalten hat. Vielleicht hat er geahnt, der kommt zurück. Jetzt hatte er nur ein Problem. Das Dorf kam auch. Wenn sowas passiert in einem arabischen Dorf, dann kommt die Dorfgemeinschaft an den Dorfrand und sorgt dafür, dass dieser durch Kekaza verbannte Sohn nicht das Dorf betritt. Sie werden ihn beschimpfen, sie werden ihn mit Steinen bewerfen, sie werden ihn bespucken, sie werden ihn beleidigen, weil er das ganze Dorf geschändet hat. Und was tut der Vater? Er ist schneller als alle anderen. Er läuft dem Jungen entgegen. Und bevor einer von den Dorfbewohnern einen Stein werfen kann, oder ihn anspucken kann, vor aller Augen nimmt dieser Vater diesen Jungen in die Arme. Er hatte das Recht, ihn zu verachten. Und indem er das tut, diese Geste macht, hat plötzlich keiner im Dorf mehr das Recht, diesen Jungen anzuspucken. Er beschützt ihn. Er gibt ihm seine Würde zurück, ohne dass der Junge auch nur ein Wort gesagt hat. Die Story, die er erzählen will, die kommt erst danach, aber die wäre gar nicht nötig gewesen. Das wusste der Vater. Er hat ihn wieder angenommen. Ist das nicht versöhnlich ohne Worte? Der Junge war Sohn seines Vaters geblieben. Und manchmal ist das schwer, dass wenn Jungs und Kinder schwierige Wege gehen, dass die Väter die Liebe nicht verlieren zum Kind. Das kann passieren. Dass wenn ein Kind rebellisch ist und böse, und die Eltern beleidigt, dass man innerlich auf Distanz geht. Ich habe das in meiner eigenen Erziehung erlebt, ganz schmerzlich an meiner zweiten Tochter. Das war richtig hart. Und da musste ich total mit kämpfen. Ich habe damit gekämpft und meine Frau hat mir da wirklich sehr geholfen, dass ich innerlich das Kind nicht verloren habe. Und dass da diese Nähe zugelassen, dass ich Vater bleiben wollte, dass ich dranbleiben wollte an diesem Kind und weiter um dieses Kind gekämpft habe. Und Gott hat Gnade gegeben, sie ist uns wieder geschenkt worden. Eigentlich war unsere zweite auch eine weggelaufene, die Gott uns zurückgeschenkt hat. Ein kleines bisschen erleben wir, haben wir das erlebt, was das heißt, dass man so die Gnade eines Neuanfangs hat, einer Versöhnung mit einem Kind. Ihr kennt diese Kintsugi-Technik, ne? In Japan, dass die Japaner eben gebrochene Tongefäße nehmen und die mit Gold reparieren. Ja? Das ist eine japanische Technik und das ist ein schönes Bild, finde ich, mit Gold etwas wieder heile zu machen. Und so ist das eigentlich, wenn die Bibel von Versöhnung spricht. Erwartbar gewesen wäre die Distanz und die Verachtung des Volkes, aber Gott, der Vater, ist anders. Gott ist super empfindsam. Wenn er irgendwo auch nur den Hauch der Regung von Bedauern sieht. Und er ist empfänglich dafür und läuft ihm entgegen. Beide Jungs wollten den Nutzen vom Vater, aber sie wollten den Vater nicht. Und das ähnelt auch uns, oder? Wir können christlich aufgewachsen sein und wir wollen den Nutzen vom Vater. Das fromme Religiöse hat ja Vorteile. Wir erleben das bei einer christlichen Schule. Das hat für die Kinder Vorteile, fromm zu sein, angepasst zu sein. Das hat eine gewisse Anerkennung in unseren Kreisen, ja? Sich an die Schulordnung zu halten, so die fromme Kultur mitzumachen. Und es besteht die Gefahr, dass wir Kinder erziehen, die eigentlich nur Heuchler werden, weil es nützlich ist, Christ zu sein. Und sie nie in der Herausforderung standen, das mal bekennen zu müssen. Diese beiden Jungs hatten den Nutzen vom Vater, aber sie wollten den Vater nicht. Und jetzt kommt der zweite zurück. Er hat nichts mehr. Aber er will nur noch das eine, den Vater. Und das ist alles, was der Vater will. Die Bibel redet nichts über den Verlust dieses Erbes und wie das finanziell weitergeht. Das will Gott gar nicht sagen. Es geht hier nicht um materielle Dinge. Es geht um die 7/8 im Vater unser, die die Beziehung zu ihm betreffen. Und ich glaube, wir hören die Botschaft, die dahinter steht. Willst du den Nutzen vom Vater oder willst du den Vater? Ich denke, das ist ein Unterschied. Wir können zu Hause leben, wir können Christen sein und unversöhnt sein mit dem Vater. Wir können Christen sein und keine Beziehung haben zum Vater im Himmel. Getauft, bekehrt und in der Gemeinde sitzend. Aber die Beziehung zum Vater ist kalt. Und das ist die Situation, die Jesus beschreibt. Das sind seine beiden Söhne. Und das ist sein Volk Israel. Das ist sein auserwähltes Volk. Und das ist er als Vater. Er hat Kinder, die den Nutzen von ihm wollen, aber die ihn nicht wollen. Und die Frage, die dieses Gleichnis, glaube ich, offen lässt, ist, willst du den Vater? Oder willst du nur den Nutzen vom Vater? Der ältere Sohn, zweifellos hat Paulus sich mit diesem älteren Sohn identifiziert, ist der, der immer dabei war, der im christlichen Elternhaus groß geworden ist, ja, der das alles kennt von Geburt an, der erzogen wurde in den Schriften, der Kinderstunde hatte, der Bibellexika aufschlagen kann, der sich in der Bibel auskennt, der die ganzen frommen Vokabeln drauf hat. Das ist der ältere Sohn, der ein bisschen geringschätzig auf die herabguckt, die mit ihrem Leben nicht so gerade durchs Leben kommen, die sich scheiden lassen, die vielleicht mit ihrer Sexualität strugglen, die mit Alkohol Probleme kriegen. Ja, und man guckt so ein bisschen geringschätzig auf diese Leute herab, die es mit dem Leben nicht so klar kriegen. Und man kann in so eine Haltung kommen, dass man denkt, bei mir läuft's ja. Aber das ist nicht der Sicht des Vaters. Die Regeln einzuhalten bedeutet nicht, eine Beziehung zum Vater zu haben. Fromm zu sein bedeutet nicht, den Herrn Jesus persönlich zu erleben im Alltag. Und ich denke, das ist eine der Lektionen, die wir mitnehmen, und wir drehen das jetzt mal rum. So sehen wir Gott als Vater, und ich möchte das jetzt mal genau andersrum aufziehen, wie der Herr Jesus unser Vaterbild heilt. Wir hatten ganz am Anfang gesehen, so sehen wir Gott als Vater ganz links. Das ist das, wie wir geprägt sind, wie wir vielleicht heute sind, heute 2025 am 2. Februar. Und dann sagt der Herr Jesus uns das: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und ich verstehe, wenn mein Vaterbild heilen soll, wenn die Sehnsüchte, die in meinem Leben offen geblieben sind an Zuwendung, wenn die Gewalt, die ich erfahren habe als Kind von meinem Vater, wenn das heilen soll, wenn ich das nicht bis zu meinem Lebensende mit mir tragen will, dann brauche ich Jesus. Dann brauche ich eine Beziehung zu ihm. Dann brauche ich den Heiland. Ich brauche den Vater, der besser ist als der Vater, den ich auf der Erde hatte. Denn dieser Vater hat gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wisst ihr, von den 3700 Versen in den Evangelien steht nur in einem einzigen Vers, dass Jesus gesagt hat, wer er wirklich ist. Und das ist dieser eine. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es gibt einen Haufen Vergleiche, ich bin Worte, wo Jesus sich vergleicht. Aber nur an einem einzigen Vers redet er davon, wer er wirklich ist. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind seine Eigenschaften. Und wenn wir jetzt mal in die Offenbarung schauen, dann sehen wir dort, wie der Johannes von einem Engel angesprochen wird. Und der Engel sagt ihm, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda. Und da steht, und ich drehte mich um und ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Augen hatte und 7 Hörner, 7 Hörner hatte und 7 Augen, das sind die 7 Geister, die über die Welt ausgesandt sind. Was sieht er? Nicht nur ein Lamm. Wisst ihr, im Griechischen steht da das Wort Lämmchen. Das ist ein kleines Lamm. Das ist ein Neugeborenes. Das ist nicht nur ein Lamm. Es gibt ein Wort für Lamm Und es gibt ein Wort für Lämmchen. Und der Johannes benutzt das Wort für Lämmchen. Es ist ein kleines Tier, gesteht wie geschlachtet. Was bedeutet das? Das ist ein Bild der Schwäche. So ein kleines Lämmchen ist vollkommen wehrlos. Kein König der Welt hat sich wahrscheinlich jemals auf sein Wappen ein geschlachtetes Lämmchen gemacht. Da tauchen Adler und Löwen und sowas auf. Aber kein geschlachtetes Lämmchen. Aber unser Gott ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und dieser Lamm hat die ganze Macht, wisst ihr, die ganze Göttlichkeit wird in diesem Vers deutlich. Da steht, er steht dort geschlachtet, aber er steht dort. Das heißt, der Tod hat keine Macht über dieses Tier. Es lebt, obwohl der Tod an ihm ist, aber der Tod hat keine Macht. Er ist also ewig. Dann lesen wir, dass er allmächtig ist, dafür stehen diese sieben Hörner. Dann lesen wir, dass er allwissend ist, das sind diese sieben Geister Gottes, die über die Erde ausgesandt sind. Und er ist allgegenwärtig. Dieses Lamm hat alle Macht, weil Gott so ist. Das Schwache nicht zu verachten, weil Gott so sich zeigt, das ist wichtig. Und dass in dieser Schwäche ganz viel Stärke ist, wenn da Jesus drin ist. Das kann uns heilen. Und dann kommt der nächste Schritt, sein Beispiel, das die Bibel uns auffordert, indem wir hinschauen auf diesen Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schaut euch das an. Im Griechischen steht da das Wort, schaut euch jedes Detail an, jede Kleinigkeit. Schaut euch das ganz genau an, wie Jesus ist. Dann heilen wir daran, was wir auch an Leid erlebt haben vielleicht oder was offen geblieben ist unserem Vater. Und dann passiert dieser letzte Schritt. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild dieser unfassbaren Vollkommenheit Gottes. Das passiert nach und nach im Leben. Das ist nicht auf einmal da. Und das ist vielleicht am Lebensende auch nicht fertig. Es ist ein Prozess, sich dem auszusetzen. Und ich denke, das ist die Gnade, die ich uns heute mitgeben möchte. Dieser Vater im Himmel hat uns lieb. Und egal, wie wir geprägt sind, welche Vatererfahrung wir mitgenommen haben, es ist Zeit zur Versöhnung. Es ist Zeit, sich mit seinem Vater und seiner Mutter zu versöhnen. Ich weiß nicht, was du mitgenommen hast von deinen Eltern. Aber es kann sein, dass du nicht versöhnt bist mit deinen Eltern. Dann klär das. Vergib ihnen. Vielleicht können sie das noch nicht mal annehmen. Aber werd diese Last los. Und dann haben wir Zeit und dann haben wir die Möglichkeit, diesen Vater im Himmel anzunehmen. Er ist der vollkommene Vater. Und ich wünsche uns, dass wir wieder zum Menschen werden, die da nicht den Nutzen vom Vater haben, sondern die den Vater wollen. Und wenn wir morgens die Augen aufmachen, dass wir sagen, Papa, schön, dass du da bist. Hier bin ich. Und das wünsche ich uns für die kommende Woche, daran zu heilen und mit diesem Herrn Jesus das zu erleben. Amen.